Wenn du ein Kind ansiehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. So hat es Martin Luther mal ausgedrückt. Mir gefällt der Spruch sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass es den Blick dann auch auf was ganz Besonderes lenkt. Auf diese Gottebenbildlichkeit, die Gott eben wirklich nochmal in jeden Menschen von uns reingelegt hat. Mir hat er besonders gefallen, auch von dem her, weil jetzt am Ostermontag unser viertes Enkel in Japan auf die Welt kam. Und da auf Abstand waren wir natürlich aufgeregt, gell, und gespannt, und dass alles gut gegangen ist. Und wenn wir jetzt die Kleine sehen, genau, seht ihr da hinter uns so das kleine Würgelchen, sieht ein bisschen wie Japaner aus, hat mir eine frühere Sekretärin geschrieben, ob vielleicht das sich auch niederschlägt, das Umfeld dann schon auf die Kinder, aber so ist wohl nicht. Aber der Bibeltext passt sehr gut dazu. Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium. Jesus erbarmt sich über Kinder, so ist als Thema gewählt. Interessant ist, dass es in drei Evangelien steht. Und ich würde euch Mut machen, die drei Evangelien mal so nebeneinander zu lesen, weil so ganz besondere Facetten ein bisschen rauskommen, die beim einen anders sind als beim anderen. Jetzt gab es früher eine Kampagne in Deutschland, Deutschland wird kinderfreundlich. Weiß nicht, kennt jemand das noch? Okay, ist auch schon 2006 gewesen, also schon wieder 18 Jahre her. Das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, gell, das hört sich ja auch schon an, die haben das entwickelt. Die haben festgestellt, Deutschland ist, was Kinderfreundlichkeit betrifft, im Ranking wirklich ganz, ganz weit unten. Je nach Studie, die man liest, teilweise sogar den letzten Platz. Und dann haben die gesagt, da muss was getan werden, die Kinder und die Familie müssen mehr ins Blickfeld kommen. Und deswegen eine große Kampagne gestartet, Deutschland wird kinderfreundlich. Und dann ist es eingeschlafen. Gab noch eine tolle Homepage, aber gab nichts mehr, was neu drauf kam. Und jetzt hat es eine Privatinitiative, hat sich jetzt dahinter geklemmt und die Homepage wieder aufgepeppt und versucht, da ein bisschen nachzuhelfen. Und das ist ja auch mehr als gut. Mir hat es gefallen, als ich das jetzt vor kurzem irgendwo gefunden habe. Und wäre toll, wenn die Kampagne da ein bisschen helfen würde. Ich bin kein Fehler, kein Problem, keine Belästigung, keine Bestrafung, kein Versehen, keine Bürde, ein Wunder. Jedes Kind, ein Wunder Gottes. In der Geschichte der Kindersegnung, die wir uns gleich näher angucken, geht es allerdings jetzt nicht nur um ein bisschen mehr Kinderfreundlichkeit, sondern in dieser Geschichte geht es um einen ganz, ganz, ganz zentralen theologischen Aspekt, nämlich um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel? Immer wieder geht es durch die Medien durch, dass es ein Selbstmordattentat gegeben hat, wo jemand eben sich einen Gürtel angemacht hat mit Sprengstoff, sich zwischen viele Leute reinbegeben hat und dann eine Explosion verursacht hat und viele Menschen dran gestorben sind. In der Regel hat das einen muslimischen Hintergrund. Man fragt sich, wie kommen die dazu, sowas zu machen? Jetzt interessanterweise hat Open Doors nochmal darauf hingewiesen, Muslime haben keine Heilsgewissheit. Vielmehr gehen sie davon aus, dass man nach dem Tod erstmal in die Hölle kommt. Es gibt nur einen sicheren Weg, ins Paradies zu kommen. Und das ist ein Selbstmordanschlag. Gell, wenn man sich das mal überlegt. Selbstmordanschlag nicht aus Bosheit, sondern aus Sehnsucht, ins Paradies zu kommen. Dann wird es nochmal ganz anders. Und es ist offensichtlich, das liegt uns so nahe und der ganzen Religiosität liegt es nahe, um in den Himmel zu kommen, muss man was Besonderes sein oder aber was Besonderes tun. Das liegt uns ganz, ganz nahe. Und interessant, wie Jesus diese Frage angeht. Da heißt, die Leute brachten auch ihre kleinen Kinder zu Jesus. Eigentlich müsste man übersetzen, ihre Babys zu Jesus. Das hat mir so gut gefallen, gell? Also unsere Samia, das R muss ich mir da abgewöhnen, Samia. Die Leute brachten auch ihre kleinen Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Als die Jünger das sahen, fuhren sie die Leute an. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und erklärte: Lasst doch die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Gottes Reich ist ja gerade für solche wie sie bestimmt. Ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie hineinkommen. Ich will es gerne mit euch in so ein paar Schritten angehen. Nimm dir ein Beispiel an den Eltern. Und dann nimm dir kein Beispiel an den Jüngern. Nimm dir ein Beispiel an Jesus. Und der wichtigste Punkt, eben weil Jesus das auch als Beispiel gewählt hat, weil das sein Vergleichpunkt ist, nimm ein Beispiel an Kindern. Nimm dir kein Beispiel am reichen Jüngling, weil die Geschichte kommt direkt hinten dran in allen Evangelien, und freu dich an Gottes Barmherzigkeit. Und das wäre schon super, wenn das am Ende geschehen würde, gell? Wenn wir am Ende des Gottesdienstes uns wieder ganz neu über Gottes Barmherzigkeit freuen könnten. Also das Erste, nimm dir ein Beispiel an den Eltern. Auf den Bildern, die ich gefunden habe dazu, ist immer dargestellt, dass die Mütter die Kinder bringen. Aber im Bibeltext steht das nicht da. Da heißt einfach, Menschen bringen Kinder zu Jesus. Klar, bei den Säuglingen liegt es nahe, dass es Frauen waren, aber manchmal machen das ja auch Männer. Sie wollen, dass ihre Kinder zu Jesus kommen. Das ist ihr großes Anliegen. Sie wollen, dass sie unter den heilenden Einfluss des Heilands kommen. Sie sollen seine Zuwendung erfahren. Und interessant, während es im Markus- und im Lukas-Evangelium nur heißt, damit Jesus sie anrührt mit seiner Hand, heißt dann im Matthäus-Evangelium, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Und bei solchen Geschichten ist immer wichtig zum Verständnis, dass man ein bisschen tiefer reingucken. Und interessanterweise gab es das in der rabbinischen Literatur. Also, dass zu bekannten Rabbis die Kinder gebracht worden sind, dass die über ihn beten. In der Regel war das im Rahmen vom großen Versöhnungstag. Und dann war es immer auch mit verbunden, dass die Rabbis die Kinder gesegnet haben und dann aber gesagt haben, aber jetzt seid auch der Tora gehorsam. Ich habe so gedacht, als ich es nochmal gelesen habe, das ist so, wie man es früher gesagt hat, gell? Wenn du brav bist, kommt Christkind. Also diese verrückte Sache, gell? Wenn du brav bist, dann kommt Christkind. Dann wäre es nie gekommen, oder? Im Judentum ist so. Judentum ging davon aus, wenn ganz Israel einen Tag alle Gebote hält, dann kommt der Messias. Aber er wird dann nicht kommen. Der Messias ist gekommen, gerade für die Not, gerade für das, was wir eben alles nicht gehalten haben. Ja, ist gut, wenn Kinder ganz früh Jesus begegnen. Was mitbekommen, gell? Man kann den Glauben ja nicht übertragen, aber dass wir sie nah zu Jesus hinbringen, dass sie ihn kennenlernen, mitbekommen, dass das der Ort ist, wo sie geliebt sind, dass es der Ort ist, wo sie mit ihren ganzen Fragen und Zweifeln hinkommen können, dass es der Ort ist, wo sie ihre Schuld loswerden können, dass sie das doch früh erfahren. Das dürfen wir tun, unsere Kinder zu Jesus bringen. Er ist jetzt nicht mehr gegenwärtig sichtbar, aber er ist da. Wir dürfen sie ihm immer wieder hinhalten und ihm bringen mit allem, was sie ausmacht. Deswegen finde ich es so wichtig, das nachzumachen, was diese Eltern gemacht haben. Mir hat der Bibeltext auch viel an Bedeutung nochmal gewonnen, als wir etwa vor 30 Jahren angefangen haben, Kindersegnungen zu machen. Davor hat es das gar nicht gegeben. Und weil viele unserer Hauptamtlichen da sehr kritisch waren, bin ich dann an vielen Orten so als Jugendmann eingeladen worden, um die Kindersegnung zu machen. Und jetzt ist natürlich so, dass das Segnen auch in die Familie reingehört. Besonders die Väter sind aufgerufen, ihre Kinder zu segnen. Das soll ihre Hauptaufgabe eigentlich sein. Aber dann eben auch im Rahmen der Gemeinde, dass wir Kinder vor Gott hinstellen dürfen, den Segen auf sie legen dürfen und das Gute von Gott über ihrem Leben aussprechen dürfen. Der zweite Aspekt, nimm dir kein Beispiel an den Jüngern. Also das hat es in der damaligen Zeit noch nicht gegeben, was bei uns gang und gäbe ist, dass überall Schilder stehen, Spielen für Kinder verboten. Dass, wie ich gelesen habe, jemand gekündigt worden ist, die Wohnung gekündigt worden ist, weil Kinder im Garten gespielt haben. Das hat es damals nicht gegeben, dass bei der Wohnungssuche es leichter ist, in Großstädten eine Wohnung zu kriegen, wenn man einen Hund hat, als wie wenn man ein Kind hat. Das hat es auch noch nicht gegeben damals, dass der gefährlichste Ort für ein Kind heute, statistisch gesehen, im Mutterleib ist. Und in dem Maß hat es auch noch nicht gegeben, wie es heute offenbar geworden ist, wie viele Kinder missbraucht wurden. Aber kinderfreundlich war die Umwelt in der damaligen Zeit auch nicht. Und es ist ja manchmal wichtig, gell, dass wir so ein kleines bisschen reingucken, um dann so ein Bibelwort besser zu verstehen, in welchen Hintergrund Jesus sowas sagt. Also bei den Griechen und bei den Römern waren die Kinder gering geachtet. Sie hatten keine Rechte, sie galten als kleine Erwachsene, aber eben nur in dem Sinn, dass es zukünftige Arbeitskräfte oder zukünftige Soldaten sind. Ihre körperliche Fitness und geistliche Fitness war gefragt und auf ihr Geschlecht kam es an. Die Römer haben ihre Mädchen mit Nummern versehen. Und wenn es dem Vater nicht gefallen hat, dann konnte er ein Mädchen auch aussetzen. Missgestaltete Kinder, behinderte Kinder sowieso. Also, das muss man sich überlegen. Der große römische Philosoph Seneca, der hat zur Zeit Jesu gelebt, der ist wahrscheinlich die meisten von uns rein vom Namen her schon noch ein Begriff, der hat geschrieben, Missgeburten löschen wir aus. Kinder ertränken wir, wenn sie schwächlich und missgestaltet geboren worden sind. Und nicht Zorn, sondern Vernunft ist es, von Gesunden Untaugliches zu sondern. Hartes Umfeld, vor dem Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Nicht nur die Gesunden, lass die Kinder zu mir kommen. Und im Judentum war es so, dass Kinder zwar als ein Segen Gottes galten, Kinderreichtum als ein reicher Segen Gottes war, aber eben unter dem Aspekt, dass sie die spätere Altersversorgung geliefert haben, und in dem Rahmen, dass sie das Gesetz gelernt haben. Judentum war so, wenn Rabbi sich mit den Kindern beschäftigt hat, noch über den Lehrunterricht hinaus, dann hat man gesagt, das ist für die Katz. Also sowas muss man nicht machen, sowas wie Kinderbetreuung oder sowas schon gar nicht. Bei der Aufzählung erscheinen die Kinder nicht, wie Frauen auch nicht gezählt worden sind, gell? Wenn er die Speisung der 5000 guckt, heißt wirklich 5000 Männer. Deswegen finde ich das immer so spannend, hochzurechnen, wie viel das wohl wirklich waren. Und man muss sagen, Kinder galten eher, was das Fromme betroffen hat, eher so, dass man sie weggehalten hat. Weil sie konnten sie ja nicht verstehen. In dem Umfeld sind die Jünger aufgewachsen. Ich weiß nicht, ob wir, die wir jetzt hier zusammen sind, kinderfreundlicher sind als andere. Ob die Beziehung zu Jesus unsere Nerven stärker macht, wenn an der Kasse im Supermarkt vor uns eine Mutter mit einem Kleinen ist, die das quäkt ohne Ende. Das ist die Herausforderung dann manchmal, auch für so einen Bibeltext. Und ich bin so dankbar, schade, dass Sie es jetzt nicht hören, aber die hier sind, für all die Kinder- und Jugendarbeit machen. Es ist eine Saat auf Hoffnung. Das sieht man oft so wenig, aber Gott sei Dank, dass Leute das tun. Die Jünger, die haben es bestimmt gut gemeint. Also Jesus ist in einer Lehrpredigt und plötzlich ist ein Geschrei von Säuglingen da. Und das haben wir bei unserer kleinen Samia schon gelernt. Hey, das kann ganz schön durchdringend sein. Wenn die mal loslegt, dann hört man das. Und die Jünger, die reagieren so, wie wenn sie die Saalordner, Security und Bodyguards für Jesus alles in einem wären. Sie stellen sich erstmal hin und sagen, nee. Nicht das jetzt auch noch. Kindergeschrei ist nicht angebracht. Bei Jesus ist kein Kindergarten. Für Pampersträger ist hier einfach eine Grenze. Da geht es um die großen Lebensfragen und nicht um Kindergeschichten. Und interessant, und das nun besonders im Markus-Evangelium, ist die Reaktion von Jesus. Also das müsste man dann übersetzen, die haben ihn wirklich genervt. Er ist richtig zornig geworden. Das ist das einzige Mal, dass die Vokabel dort für Jesus verwendet wird. In dem Zusammenhang, wo er sagt, das geht gar nicht. Dass ihr die Kinder weghaltet von mir, das geht gar nicht. Man überlegt, warum? Warum haben die sie weggehalten? Ich glaube, sie hatten den falschen Maßstab. Ich habe euch einen mitgebracht, habe gedacht, guck mal, also jetzt Samia, die kannst du da noch gar nicht messen. Der Elia ist mit 2, der ist so viel. Der Hosea, genau. Elia ist so viel. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Ruben, wie lang bist du?
2,5.
Versteht ihr, was ich meine? Also ich müsste jetzt weiter ausfahren, also länger als er eigentlich ist. Und den Maßstab legen sie an. Ja, guck mal, was sind Kinder? Was sind Kinder gegen so einen Riesenkerle? Was sind Kinder, wenn man den Maßstab anlegt, der Größe, wenn man den Maßstab anlegt, der Erfahrung, wenn man den Maßstab des Alters anlegt, gerade ein paar Tage, manche von euch 60, 70, 80 Jahre alt, was ist das schon dagegen? Wenn man das Wissen und den Verstand misst, wenn man die Frömmigkeit misst, für die Jünger ist klar, die Kinder, die verstehen das doch gar nicht. Ich weiß noch gut, viele, viele Jahre her, mein Patenkind war begeistert über das Lied Gott öffnet jedem die Tür. Und das hat er gesungen mit großer Begeisterung. Aber dann hat er zwischendrin den Text verloren. Und dann hat er gesungen, Gott öffnet jedem die Tür, jeden, der ihn fragt. Er nimmt die Schuhe und verschwindet durch die Tür, denn er hat es uns gesagt. Versteht ihr? Solche Banausen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt. Das wäre doch der richtige Text gewesen. Und für die Jünger war klar, die können die fromme Leistung einfach nicht bringen. Und genau da ist das Grundevangelium in dieser Botschaft von den Kindern. Jesus sagt, darauf kommt es doch auch gar nicht an. Darauf kommt es gar nicht an. Wenn es um den Himmel geht, dann zählt nicht die Größe, nicht das Wissen, nicht der Verstand, nicht die Erfahrung, nicht das Alter. Wenn es um den Himmel geht, zählt nur Gott. Deswegen sagt er, lass die Kinder zu mir kommen. Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Deswegen der nächste Aspekt, nimm dir ein Beispiel an Jesus. Das finde ich so schön. Jesus nimmt die Schwachen in Schutz. Das ist so Kennzeichen für ihn. An dieser Stelle, aber dann guck mal, wie er die Frauen in Schutz nimmt. Und guck mal, wie er die Sünder in Schutz nimmt und die Zöllner. Also all die, die in Verruf gekommen sind, hat man den Eindruck, da geht das Herz vom Heiland besonders auf. Er nimmt die Kinder in Schutz und gibt ihnen seine ganze Zuwendung. Ganze Zuwendung. Und sie erleben, bei Jesus werde ich für voll genommen. Und bei Jesus habe ich ganze Wertschätzung. Also, das ist Evangelium pur, oder? Bei Jesus werde ich für voll genommen. Und bei Jesus habe ich Wertschätzung pur. Lass die Kinder zu mir kommen. Im Markus-Evangelium heißt dann, und er umarmte sie, im alten Luthertext, er herzte sie, er legte die Hände auf sie und segnete sie. Segnen, das heißt ja nichts anderes als das Gute von Gott über ein Leben aussprechen. Und das tut Jesus. Zum Glück dürfen wir es auch tun. Ich hatte es beeindruckt, als ich dem jetzt ein bisschen nachgegangen bin, dass genau dieser Bibeltext ganz viel an, nicht genug, aber ganz viel an einer Grundhaltung verändert hat, durch die Jahrhunderte hindurch. Als das Christentum wuchs, hat der Text besondere Bedeutung bekommen. In der Didache, das ist die Lehre der 12 Apostel, die ist etwa 100 nach Christus in Syrien verfasst worden, so man sagt die erste Gemeindeordnung überhaupt. Da heißt dann, du sollst nicht töten, du sollst ein Kind nicht abtreiben und das Geborene nicht töten. Und gegen Misshandlungen gab es Vorgaben und gegen das, dass Kinder, besonders wenn sie außerehelich geboren waren, dass die einfach ausgesetzt worden sind, ist dagegen vorgegangen worden. Interessanterweise sind dadurch die Findelhäuser entstanden. Und im mittelalterlichen Florenz sind pro Jahr 200 Kinder in so ein Findelhaus gekommen. In Venedig wird erzählt, 500 Kinder, die sonst ausgesetzt worden wären. Und wo jetzt klar war, wenn wir dem gehören, der sagt, lass die Kinder zu mir kommen, dann geht es nicht. Dann können wir das nicht mehr tun. Ich habe gedacht, ja, da dürfen wir jetzt mitmachen. Gell? Wir dürfen für Kinder beten. Wir dürfen Kinder segnen. Vielleicht gerade auch an der Kasse, wenn eins uns auch nervt. Den Segen Gottes über ein Kind sprechen. Zur Jungschar einladen, zur Kinderstunde. Vielleicht ein Kind ermöglichen, dass es das Zeltlager besuchen kann, wenn Zeltlager wieder stattfinden können. Kind Literatur zukommen lassen oder Filme oder sonst irgendwas. Also wir haben so viele Möglichkeiten, das jetzt umzusetzen. Lass die Kinder zu mir kommen. Kinder zu helfen, dass sie zu Jesus finden. Und jetzt der wichtigste Punkt, nimm dir ein Beispiel an Kindern. Nimm dir ein Beispiel an Kindern, das finde ich so interessant. Das ist so etwas, was wir manchmal finden, gell, im Evangelium, dass Dinge auf den Kopf gestellt werden. Also wenn es darum geht, wer ist der Größte im Reich Gottes, dann eben nicht die, die die Chefs spielen, sondern der Größte ist der, der der Diener von allen ist. Also da ist richtig Dinge auf den Kopf gestellt. Und an der Stelle scheinbar auch. Normalerweise sollen die Kinder von Erwachsenen lernen. Jetzt heißt aber, die Erwachsenen sollen von Kindern lernen. Muss man genau hingucken. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das war, als der Elia noch klein war, hat uns die Rachel das mal geschickt. Er hat die Dose mit dem Mehl erwischt. Und er war so begeistert, das überall auszustreuen und hat dann seine Spuren da reingemacht und sowas. Und als sie gekommen ist, sie sagt, hat gesagt, was, du konntest ihm gar nicht böse sein. Er hat nur Verschönerung gemacht eigentlich. Gell? Also nicht da werdet wie die Kinder. Nicht da. Aber wenn es um das Annehmen geht, des Reiches Gottes, dann ja. Nimm dir ein Beispiel an den Kindern, der, wenn man überlegt, so ein Kleinkind, das kann selber gar nichts tun, oder? Außer quäken. Es muss gefüttert werden, es muss gewickelt werden, es muss bespaßt werden, es muss geliebt werden. So ein kleines Würgelchen, wie wir es jetzt da haben, es kann nichts tun. Es ist ganz abhängig, ganz, ganz abhängig von dem, was ihm geschieht. Und so, das ist der Vergleich. So wie ein Kind nichts tun kann, dass es einfach angenommen werden muss, so ist es mit dem Reich Gottes. Das ist das Besondere bei so Säuglingen. Das sind die Weltmeister im Annehmen. Weltmeister im Annehmen an Liebe, an Zuwendung, an Aufmerksamkeit, an Versorgung. Ganz selbstverständlich nehmen die das an. Und das ist jetzt als Bild genommen. So wie ein Kind angewiesen ist, so sind wir angewiesen auf die Gnade Gottes. So wie ein Kind abhängig ist von dem, dass ihm Liebe geschieht, so sind wir abhängig davon, dass Liebe geschieht. Und so zeigt Jesus, wie wir Bürger des Himmels werden können. Man muss sich beschenken lassen. Gell? Da geht es nicht um die Unschuld der Kinder oder die Reinheit der Kinder oder sonst irgendwas, was manchmal da auch fabuliert wird drüber. Überhaupt nicht. Sondern da geht es nur um diesen einen Punkt. Wahrlich, sagt Jesus. Immer wo das heißt, das ist sowas wie was Unterstrichenes mit großem Ausrufezeichen. Wahrlich, Amen, eigentlich im wörtlich übersetzt, Amen, so ist, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der kann nicht reinkommen. Interessant, das kann auf zwei Seiten verstanden werden. Zum einen kann es verstanden werden, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind empfangen wird. Das ist ein Schwerpunkt auf dem Geschenk. Oder kann verstanden werden, wenn das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Das ist der Schwerpunkt auf dem Annehmen. Der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Und es ist vom Bibeltext nicht klar zu sagen, was jetzt wirklich die letzte Deutung ist. Auf jeden Fall steht das Geschenk im Mittelpunkt und jeden Fall steht das im Mittelpunkt, annehmen wie ein Kind. Wenn ihr mal guckt, wie nimmt ein Kind was an? Ohne Skrupel, oder? Ich habe das noch so in Erinnerung, das ist wahrscheinlich fast 60 Jahre her und ich weiß es noch. Wir hatten einen Bekannten und der hat mir ein Fotoapparat geschenkt. Das war damals, also das war das Höchste. Ich habe ihn angenommen, danke gesagt, bin zu meinen Eltern gerannt und habe es denen gezeigt. Was meint er, was die gesagt haben? Das Erste war, das kann man doch nicht annehmen. Und das Zweite war dann, hast du auch Danke gesagt. Versteht ihr? Das ist so typisch menschlich. Das kann man doch nicht annehmen. Das würde ein Kind nie sagen. Ein Kind nimmt unbefangen, unmittelbar und unkompliziert. Einfach annehmen. Guck mal, das ist die Einladung auch in diesem Gottesdienst. Einfach annehmen. Annehmen und danken. Deswegen nimm kein Beispiel am reichen Jüngling. Die Geschichte kommt direkt hinterher. Ich finde das so interessant, wie die zwei Dinge so direkt aneinander sind. Da hat Jesus gerade noch die Arme ausgebreitet für die Kinder. Und in der nächsten Geschichte kommt dieser Mann mit den ganz vielen Vorzügen. Also, wenn man das mal zusammenzieht, wie es in den verschiedenen Evangelien, was sich da für ein Bild ergibt, das ist der Hammer. Er hat eine angesehene Position. Er war jung, er war reich und er war fromm. Also, versteht ihr, das war ein Musterbeispiel. Und der kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Genau das ist die Frage der Religion. Was muss ich tun? Gerade hat Jesus es noch deutlich gemacht. Du kannst nur annehmen. Du kannst dich nur beschenken lassen. Es kommt nicht auf dein Tun an, deine Leistung, deine Verdienste. Du kannst nur annehmen. Und jetzt kommt er, was muss ich tun? Da ist diese Problematik von Religion und der Botschaft des Evangeliums. Ich glaube, ein Punkt, an dem wir wahrscheinlich ein Leben lang auch lernen müssen. Wir leben nicht vom Tun, wir leben vom Getan. Wir kommen jetzt von Karfreitag und Ostern her. Wir leben vom Getan. Es ist alles vollbracht. Ein vollgültiges Rettungswerk ist geschaffen. Und jetzt kann jeder, der das Geschenk nur annimmt, kann in den Himmel kommen. Ich finde das so spannend in dieser Geschichte vom reichen Jüngling dann, dass die Jünger sagen, ja gut, also wenn so ein Prachtskerl nicht mal ins Reich Gottes kommen kann, ja, wer dann? Und es ist so schön, dass Jesus dann sagt, bei den Menschen ist nicht möglich. Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann dann auch so ein Herz nochmal berühren und so ein Herz zur Veränderung bringen. Und ganz zum Schluss noch, freu dich an Gottes Barmherzigkeit, freu dich daran, dass er alles für dich getan hat und dass du nichts leisten musst. Ich habe gelesen von einem Grabstein, der bei Ausgrabungen an der Via Appia gefunden worden ist. Grabstein eines römischen Hauptmanns, der eine ganz interessante Inschrift hatte. Lateinische Inschrift, die übersetzt heißt, hier ruhen die Gebeine des Similis, der nur 7 Jahre lebte, obwohl er 87 Jahre alt wurde. Auch interessante Grabaufschrift, gell? 7 Jahre lebte, obwohl er 87 Jahre alt wurde. Man ist dem nachgegangen und hat festgestellt, das war ein hochdekorierter General des Römischen Reiches. Und er hat unwahrscheinlich lang war er in Amt und Würden. Die letzten Jahre seines Lebens hat er dann auf seinem privaten Hofgut verbracht. Und da sind jetzt manche Fragen aufgepoppt, die er während seiner Laufbahn nie bewegt hat richtig. Also die Frage, was ist mit dem Tod? Geht's weiter und wie geht's weiter? Und gibt's eine Ewigkeit? Und hat das Leben einen Sinn? Und Fragen über Fragen. Und über dem Ganzen hat er wirklich die Vergänglichkeit seines Lebens entdeckt und hat dann zu Jesus gefunden. Und die letzten 7 Jahre seines Lebens hat er mit Jesus gelebt und hat versucht, Menschen mit einzuladen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und der letzte, sagen wir, Zeugendienst, den er gemacht hat, war mit dieser Inschrift, wo er Leute ins Nachdenken bringen wollte. 7 Jahre gelebt, obwohl er 87 Jahre alt wurde. Gelebt jetzt, mit Jesus und mit dieser Perspektive der Ewigkeit. Gott sei Dank, sage ich. Gott sei Dank, dass wir das für uns auch in Anspruch nehmen dürfen. Gerettet und Bürger des Himmels jetzt schon, mit dem Wissen, wenn wir hier Abschied nehmen, ist der Haustürschlüssel schon parat. Für die Wohnung bei Gott. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass du Kinder wirklich liebst. Kinder und alle anderen. Und danke, dass es nicht um Leistung geht. Nicht darum, dass wir was verdienen müssen. Dass wir was beweisen müssten. Sondern dass du uns die Kinder wirklich als Vorbild hinstellst, zu nehmen, anzunehmen und sich dein Geschenk gefallen zu lassen. Danke, guter Herr, dass du uns den Himmel öffnest, dein Reich öffnest, dass wir jetzt schon zu dir gehören dürfen und dass wir eine Perspektive der Ewigkeit mit dir haben. Wir loben dich und preisen dich und beten dich an. Amen.